Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Alama Pyjama, dem Podcast der Freude, des Friedens und der Liebe. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Herzlich willkommen zu Alama Pyjama. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erstmal einen Kaffee.
Das schmeckt. Das schmeckt. Das schmeckt dem Bocki.
Ich habe so ein Video gesehen, wie so also eine Frau, die hat so Werbung für Katzenfutter gemacht.
Und da hat die gesagt, da unser Bocki, der hat nicht mehr richtig gegessen und da haben wir dem so ein bisschen von dem guten Futter gegeben und dann hat der Bocki da ist aber richtig geschmeckt. Und jetzt ist der Bocki wieder richtig fit und gesund. Der Bocki. Unser Kätzle, der Bocki.
Ihre Leute geben Katzen. Ey, kam mal jemand, die hat ihre Katze Sonja genannt.
Ich hatte auch mal eine Katze, die ist Steffi.
Wenn Leute ihren Katzen so Namen geben, wo man so denkt, das muss doch gar nicht sein. So Katzen mit Menschennamen, mit so richtig ehrlichen Menschennamen. Was ist das? Christian. Stimmt, irgendwie hat mir eine geschrieben auf Social Media, dass sie ihre Katze Christian genannt hat. Why? Ich finde aber auch immer, es gibt ja Namen, die gibt man Kindern, weil sie Kinder sind. Also ist schon seltsam, dass es mittlerweile auch 80-jährige Lillis gibt. Weil das ist eigentlich ein Kindername. Und Spitznamen sind ja so dazu gemacht, dass man Kinder, und man wächst ja auch so Spitznamen immer raus. Irgendwann möchte man ja, ne, irgendwann möchte ich auch nicht mehr Aurel sein, dann möchte ich, dass ihr mich bei meinem vollen Namen anspricht. Manfred. Bei meinem vollen Namen, Manfred Mümmelstick. Aber, weißt du, irgendwann wächst man aus diesen 5-Buchstaben-Namen, diesen 4-Buchstaben-Namen raus. Dann heißt es, nee, jetzt bin ich ein richtiger fucking Kerl. Manfred Mümmelstick. Aber so eine Lilly, was soll daraus werden? Lillibert? Das ist nicht. Ich habe mal, das werde ich nie vergessen, das ist irgendwie eine der vielleicht einbrennendsten Erinnerungen meines Lebens, dass ich auf Facebook, wie die jungen Leute sagen, habe ich so einen Test gemacht. Da konnte man früher immer so testen, was ist dein Name? Ich wollte wissen, was ist mein Stripper-Name? Und dann habe ich so eingegeben, ich heiße Aurel Merz, Manfred Mümmelstick. Und dann hat mir Facebook hat mir dann gesagt, dass mein Stripper-Name, wait for it, Raquel Sugarlick ist. No joke. Mein Stripper-Name ist Raquel Sugarlick. Und ich schwöre, das ist auf jeden Fall über 17 Jahre her, dass ich diesen Test gemacht habe. Krass, dass es überhaupt diese Social-Media-Plattform schon so lange gibt. Gibt es die überhaupt schon so lange? I don't know. Also wirklich ganz, ganz am Anfang, als man angefangen hat, als man da noch so peinliche Bilder gepostet hat. Als man da noch so Bilder gepostet hat, ne, wie man mit Freunden so feiert, mit so einem Pali-Schal und so komischen Outfits und so weiter. Und da habe ich das gemacht. Und seitdem ist irgendwie in mir drin, ist ganz, ganz tief drin, ist ein bisschen Raquel Sugarlick. Ich identifiziere mich mit dem Namen. Und ich bin auch relativ sicher, dass sollte ich jemals in die Verlegenheit kommen, irgendwie so Drag oder sowas zu machen, ich go straight up for Raquel Sugarlick. Raquel Sugarlick, das ist der Name bounced. Wenn wir schon an den Anfängen von Facebook und so weiter sind, als ich mich damals auf Facebook angemeldet habe, habe ich gesehen, dass es einen weiteren Aurel Merz gibt. No joke. Damals war ich auch wirklich so 14, 15 und habe gesehen, es gibt den. Und da habe ich dann den gegoogelt und so weiter. Und der war ein DJ aus Nürnberg. Und es hat mich persönlich wirklich wütend gemacht. Ja, aber wirklich, also der Name Aurel, der war jetzt, ne, der kam ja nur so aus dem Römischen vor. Und dann gab es aber diesen Aurel Merz aus Nürnberg. Und dann hat der so coole Auflegepics und Soundcloud-Links gepostet. Und ich dachte mir so, Motherfucker, ich will der berühmteste Aurel Merz sein. Und weil ich ein besessener Vollidiot bin, sind wir heute hier. Alles, was ich erreicht habe, habe ich nur erreicht, weil so ein DJ aus Nürnberg auch Aurel Merz hieß. Well, I crushed that guy. You're my sworn enemy. You got my name, you're my enemy. Enemy, enemy, got a lot of enemies. ist ein bisschen weird, weil im Endeffekt irgendwie ist man ja mit dieser Person irgendwie verbunden. Vor allem, wenn man jetzt nicht Thomas Schmidt heißt. Klar, ich weiß schon, mir ist schon klar, dass jede fünfte deutsche Person heißt Thomas Schmidt. Es gibt mehr Thomas Schmidts in deutschen Aufsichtsräten als Frauen. It's not a joke, it's a real statistic. Aber Aurel Merz, das ist ja schon eine weirde Kombo, ne? Merz, einmal so ein komischer Name aus dem... Was ist denn das? Das ist doch bestimmt, das ist eine Nazi-Geschichte, wenn ich ja ganz klar anbehaftet. Klingt für mich so. Und Aurel dann sehr weich. Aber irgendjemand anderes hat auch dieses Schicksal erhalten, Aurel Merz zu heißen. Und diese Person ist der einzige Grund, warum ich das Bedürfnis hatte, ins Fernsehen zu kommen, auf die Bühne zu kommen und so weiter. Damit diese Person, dieser Aurel Merz aus Nürnberg, bei Google unter mir erscheint. Der Typ war auf Google über mir und jetzt ist er unter mir. Okay, I did it. Warum mache ich noch weiter? Weil ich Angst habe, dass er noch eine Karriere, dass er noch straight up David Guetta geht. Okay, ich hätte schon lange aufgegeben. Weil manchmal ist es so, dass man seine Gegner, du musst wirklich dafür sorgen, pass auf, ich bin da wieder wie ein Fußballverein. Ich bin ja ein riesen Fußballfan. Noch nie ein Spiel geguckt. Aber wenn ich ein Tor schieße beim Fußball, bam, ne, mit so also einem ganz krassen einen Flanker. Ich schieße einen Flanker straight aus dem 9-Meter-Raum und dann steht es für mich vielleicht 1-0. Und dann bin ich so ein Typ, this not enough. I'm going for the kill. Zack, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Und dann mache ich noch weiter. Weil ich will auf Nummer sicher gehen. So bin ich. Das stimmt nicht. Wahrscheinlich ist der andere Aurel Merz, wahrscheinlich ist er viel glücklicher im Leben. Und ich hoffe, es geht ihm gut. Und das wäre hier nicht der Alarm wie Drama Podcast, wenn wir ihn nicht jetzt einfach googeln würden, oder? Seid ihr mit mir? Jetzt, mein Gottes Willen, was ist. Aber ich habe wirklich seit 15 Jahren nicht gegoogelt. Hoffentlich geht es ihm gut, Mann. Ist mein Ernst. Aurel Merz, Nürnberg. Vielleicht ist er auch schon umgezogen. Auch geil, dass ich irgendwie die Stadt wusste. Aurel Merz Soundcloud. Das war schnell. Da haben wir ihn schnell. Hier haben wir seinen Soundcloud gefunden. Es kann nicht meiner sein. Cause I'm not a DJ. Fresken und Ölgemälde im Jugendtreff. Aurel Merz, die Herr DJ Herr de Tune. Alias Aurel Merz. 25 aus Nürnberg. Das war 2012. War der 25? No, he's the OG Aurel Merz. Er ist ja älter als ich. Oh Mann, Mama, Papa, ich bin eine Kopie von einem DJ aus Nürnberg, der sieht ja gar nicht aus wie ich. Mann, das ist jetzt 10 Jahre her. Ich habe hier ein Bild von ihm, das ist 10 Jahre her, das heißt, er ist jetzt 35. Er sah mit 25 auch schon ein bisschen älter aus als ich jetzt. Aber cool, ja, cooler Hut. Ach, Hammer, ey, ich hoffe wirklich, dass es ihm gut geht, Mann. Aurel Merz, hier, krass und... Der DJ Detuni 5, das Hip-Hop-Chain spielt für sein Publikum Elektromixe aus eigenen Liedern, die er am Computer erstellt. Das stand hier noch so dazu gemacht. Ja, wo soll er denn die Mixe trotzdem erstellen? Da erstellen. Ist hier so nordbayern.de. Wo machen denn DJs ihre Mixe, wenn nicht am Computer? Ne? Schön, ich habe einen krassen Remix auf der Klangschale geswitchelt. Sowas. Hammer. Ja, Mensch, schön. Ich weiß jetzt sogar, wie er aussieht. Krass, Alter. Krasser Scheiß. Es ist ja wirklich, da gucke ich ins Paralleluniversum. Im Paralleluniversum bin ich ein weißer Mann aus Hippolstein, aber er sieht echt nett aus. Oh, ich glaube, er hat sich umbenannt. You don't know Jack Aurel Merz, Rubus Joe? Ach nee, krass. Zwischen Sexsymbol und Teufel. Das bin ich. Geil. Wenn ich einen Artikel über mich finde, steht zwischen Sexsymbol und Teufel. Na cool, danke. Ja, geil, Mann. Ich bringe diesen Aurel Merz aus Hippolstein, den bringen wir ganz groß raus. Oh Mann, ernsthaft. Ah, jetzt gehen wir auf sein Facebook, auch nicht schlecht. Ah, und da, das Internet ist hier gar nicht mal so schnell. Ah ja, hier sind wir auf seinem Facebook, Ah, er hat am 3. August, hat er sein Profilbild aktualisiert und natürlich, my brother is on the turntables. Schaltet rein und genießt. Ja, Leute, folgt dem auf Soundcloud. Und er hat glaube ich, auch einen Twitch-Stream. Er folgt dem, wir bringen den groß raus, Mann. Wir bringen den, machen aus dem Star. Komm, wir gehen jetzt einmal noch kurz, gehen wir noch den Twitch-Stream angucken. Ah, leider enthält der Kanal keine Inhalte. Egal. Gut, Shoutout an Aurel Merz aus Hippoldstein. Ich habe dir alles zu verdanken. Oder DJ Detuné. Wegen dir musste ich erfolgreich werden, damit ich auf Google ein bisschen über dir erscheine. Ist keine gute Charaktereigenschaft. Ich bin nicht stolz drauf. Aber ich bin echt needy. Gut. Weirdes Paralleluniversum. Ach, und da hat er das Bild von mir und ein Böhmi hat er gepostet, als ich im Neo Magazin war. Er hat es entdeckt. Er weiß von mir. Ja! Das war wirklich meine größte Angst als Kind, dass der andere Aurel Merz nicht von mir weiß. Und ich bin nur bekannt geworden. Ich habe nur ins Fernsehen gegangen, damit er mich endlich kennenlernt. Damit er endlich von mir weiß. Und ich muss nur zu Jan Böhmermann ins Neo Magazin Gast werden, damit der andere Aurel Merz von mir erfährt. And I fucking did it. Scheiße, Mann. In der nächsten großen Fernsehsendung, in der ich bin, oder im fucking Aurel Original. Ich grüße ihn. Ich werde ihn grüßen. Das wird cool. Gut, die ersten 13 Minuten des Podcasts komplett, oder 10 Minuten des Podcasts komplett einem fremden Aurel Merz gewidmet. Ja, komm, das Thema schließen wir ab. So, ihr werdet vielleicht erschüttert sein. Ich habe ganz schlechte Nachrichten für euch. Und zwar, es ist auch für mich schwierig, es euch mitzuteilen, aber der große Pepsi-Cola-Test fällt aus. Ich wollte gerade, also der Producer Dodo, wollten wir live mit ihm, weil er behauptet, er könne erkennen, welche Cola er trinkt. Und da wollte ich das heute an ihm ausprobieren. Jetzt ist es aber so, dass vorhin bin ich zum Edeka gegangen und dann hatten die beim Edeka hier im Kiez, gab es keine Cola. Und ist eine Enttäuschung für mich, ist eine Enttäuschung für euch und man muss auch an dieser Stelle auch einfach mal festhalten, wie beschissen ist dein Edeka sortiert, wenn du keine Coca-Cola hast. Die hatten Mezzomix, die hatten Freeway-Cola, die hatten Mio Mio Cola, die hatten Red Bull Cola, die hatten Cola Reloaded, die hatten Cola Jetzt wird geheiratet, aber der Edeka hier im Kiez, der hat keine Coca-Cola und ich finde das ein Disrespect gegenüber den USA. Deshalb fällt leider unser Format aus, aber wir geben nicht auf, wir werden auf jeden Fall vielleicht können wir das auch jetzt mal an, aber der große Cola-Test, er wird kommen, der große Pepsi-Cola und so weiter Test, wir werden den machen. Aber, und das ist vielleicht jetzt auch eine gute Nachricht, dass man auch eine schlechte Nachricht mit einer guten Nachricht auch einfach ablöst. Produzenten-Sau-Schwein-Dodo hat vorbereitet, was wir ihm ja aufgegeben hatten letzte Woche. Wir hatten gesagt, wir wollen ja hier auch was lernen und es kann ja nicht immer sein, dass es hier so ein reiner Impulsvortrag von mir über meine Unzulänglichkeiten ist. Und deshalb beginnt heute das erste Mal wird Dodo die große Meeresbiologie-Ecke einläuten. Wir haben nämlich in einem Podcast erfahren, er war in einem Aquarium und ich habe gesehen, seine Augen haben geleuchtet. Meeresbiologie, das ist Producer Dodos Ding. Und deshalb übergebe ich das Wort jetzt oder ich würde ihn jetzt mal ansprechen und dann schauen wir mal, Producer Dodo. Kurz und knackig, was hast du denn diese Woche über Meeresbiologie gelernt? Producer Dodos Meeresbiologie-Ecke. Jetzt beginnt die
Meeresbiologie. Ja, hallo an alle Fans.
Der Meeresbiologie.
Der Meeresbiologie und der Freuden der Tiefsee. Ich habe mir gedacht, wir starten heute mit ein paar Basics, einfach um reinzukommen und das Format wird sich weiterentwickeln. Irgendwann entwickle ich mich selbst zu einem Meeresbiologen.
Zu einem Fisch.
Zu einem Fisch.
Halb Mensch, halb Fisch.
Die Ozeane sind im Schnitt 3,7 Kilometer tief. Das kommt euch jetzt vielleicht nicht so tief vor.
Das ist sehr tief.
Aber Schnitt, das ist sehr tief.
Durchschnittlich.
Im Durchschnitt sind die 3,7 Kilometer tief und das ist viermal der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Und der tiefste Punkt im Meer ist 11 Kilometer tief. Und wisst ihr, da waren bis jetzt, da waren 2010 waren da zwei Leute, zwei Meeresbiologen, wie man sich denken kann. Die haben da 20 Minuten in so einem U-Boot gechillt.
Wie tief ist es?
11 Kilometer tief. Wow. Und die zweite Person nach den beiden, die da war, ist ein Promi. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer könnte das gewesen
DJ
sein?
DJ Detuné?
Nee, DJ Detuné ist es
auch
leider nicht.
Merz aus auch wenn ich
ihm zutraue. Nee, es ist der Star-Regisseur Willst du raten? Blockbuster-Regisseur?
Auf jeden Fall der Typ Michael Bay.
Nee, schon hochwertiger. Nicht so trashig.
Steven Spielberg.
Nee, aber richtige Richtung.
Du hast gerade Michael Bay trashig genannt?
Ja, es ist James Cameron. Ah. James Cameron war 2012 für 3 Stunden war er in dem U-Boot in 1898 Meter Tiefe.
Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber ich schwöre, ich hätte so unfassbare Angst einmal vor dem Wasserdruck und ich würde mich so einsam fühlen, so tief unter der Erde.
Fucking creepy. Also ich, will ich nicht machen.
Ja, spannend. Ja. Also ich freue mich sehr, dass du dich heute da auch wieder weiterentwickelt hast. Du hast das sehr gut gemacht und ich denke, ich spreche für die ganze Alama-Pyjami-Community, wenn ich sage, vielen Dank.
Ich habe noch einen Fun-Fact für alle MeeresbiologInnen da draußen. Es liegen, laut Zählungen der UNESCO, liegen etwa 3 Millionen Wracks im Meer.
Wirklich?
Ja.
Das ist crazy. Das ist Hammer, weil das klingt nach Schätzen.
Genau, das klingt nach Schatzsuche.
Und weil ich meine, statistisch gesehen, selbst wenn ja nur in jedem, sage ich mal, Tausendsten ein Schatz ist, dann sind schon sehr viele Schätze im Meer. Sind
schon sehr viele Schätze, ja.
Hammer.
Vielleicht nehmen wir euch mal mit auf eine Live-Aufzeichnung im Meer.
Ja, mein großer Traum ist ja, das Alama Pyjama mal, und ich denke, das werden wir auch bald hinbekommen. Also mein Traum ist, dass wir das so auf einem Flugzeugträger machen.
Ja, finde ich auch gut. Also Flugzeugträger dann mehr oder machen wir das andersrum? Oder ist Flugzeugträger quasi dann das Ende der Evolution dieses Podcasts?
Ja, Flugzeugträger ist das Ende. Also auf dem Flugzeugträger, wir landen alle zusammen mit so Helikoptern, wie als würden wir dann so wie in so einem Mortal Kombat Fight Film. Stehen wir dann da alle und dann brille ich da so, keiner wird ein Wort verstehen so vom Podcast oder so, vielleicht mache ich auch Stand-Up oder so, aber es ist halt übelst windig. Wir haben nur so Partykeller-Boxen. Und es ist so auf offener Weg, so ein Sturm. Alle Leute sind komplett, halten sich fest, viele weinen, weil es ist schrecklich einfach. Also im Sturm auf einem Flugzeugträger, nicht geschützt, zwischendrin landet einfach ein Jet, der auch extrem laut ist und muss auch starten die ganze Zeit. Wir können ja keinen eigenen Flugzeugträger leisten, es ist einfach nur sehr laut und ich so Alarm,
Alarm. Ey, dazu passend noch zum Abschluss der Meeresbiologie-Ecke. Hat nichts mehr mit Meeresbiologie zu tun. Aber hast du das Video gesehen von der Taube, die auf dem Flugzeugträger ist, während das Flugzeug startet? Die da so rumtapselt und dann immer weiter nach hinten gedrückt wird, dann irgendwann so wegfliegt. Also ein bisschen sad, der Taube gut? Weiß man nicht. Also ich habe das auf TikTok und Instagram gesehen. Schon hilarious, aber man macht sich natürlich auch direkt Sorgen um die Taube.
Unsere Gedanken sind bei der Taube. Vielen Dank. Vielen Dank. War sehr gut. War richtig gut gefallen.
Gern.
So, wer diese Woche auf Social Media unterwegs war, hat es vielleicht gesehen, Kathi Hummels hat Mental Health. Und viele andere Influencer auch. Und ich habe mich so gefragt, das ist jetzt aber ein vage definiertes Krankheitsbild. Die haben dann so Videos gepostet, die sagen, ich habe Mental Health. Und dann haben sie so Gestiken gemacht, so traurige Gestiken. Dass sie, wie sie damit umgehen und so weiter. Und ich verstehe, was ihr sagt. Ihr wollt sagen, okay, viele Menschen leiden unter psychischen Problemen, das ist uns allen bewusst. Aber es jetzt einfach nur Mental Health zu nennen, ist erstmal komisch. Und die Krux daraus war, sie wollte natürlich dann mit irgendwie einen Retreat verkaufen. Und ganz am Ende standen dann alle diese Influencer in diesem Betroffenheitsvideo da und haben gesagt, stop it. Das hat mich so komplett verstört zurückgelassen. Also es gibt dieses neue, also die nennen psychische Probleme, nennen sie einfach Mental Health, also sie leiden unter Mental Health. Und dann am Ende ist der Lösungsansatz, stop it. Und ich möglicherweise unter dem ganzen kapitalistischen Ansatz, sich mit sowas selbst vermarkten zu wollen und in dem Fall von Kathi Hummels auch ihr Produkt vermarkten zu wollen, glaube ich ja noch, dass ihr vielleicht, also dass da vielleicht ein positiver Gedanke dahinter steckt, Awareness zu schaffen, dass auch diese öffentlichen Personen unter psychischen Problemen leiden können. Es ist nur extrem schlecht gemacht. Ich finde es immer ganz, ganz traurig, wenn echte Probleme von Prominenten so behandelt werden, wie als bräuchte es nur ihre bloße Existenz, um sie zu lösen. Und da möchte ich jetzt einmal nochmal wieder daran erinnern, als Gal Gadot und ein paar andere Promis Imagine All the People gegen Corona gesungen haben. Es ist auch ein bisschen wie, wenn wir auf dem Balkon stehen und klatschen. Eure symbolischen Ansätze, wir sehen sie, Aber sie machen uns alle sehr wütend. Sie machen uns alle sehr wütend. Und irgendwie manchmal denke ich mir auch, klar, es ist ja, ich verstehe. Bewusstsein für Probleme schaffen ist eine Sache, das ist super und so weiter, aber es ist irgendwie, zieht es auch wirklich, also das Ganze in den Schmutz, wenn du dann so irgendwie einen Retreat verkaufen willst und nicht mal das Krankheitsbild richtig definieren kannst und es einfach nur Mental Health nennst. Übersetzt übrigens mentale Gesundheit. Also du hast quasi gesagt, du leidest unter mentaler Gesundheit. So, komm, meine, da steckt doch so viel Kohle dahinter, da sind so viele Leute, da müsste irgendwie besser beraten werden. Und wie gesagt, also ich sehe den altruistischen, positiven Ansatz, den diese Leute damit verfolgen, aber es ist wirklich so ein schweres Thema, aber es ist wirklich einfach nur noch, es ist peinlich, es ist leider ein bisschen peinlich. Und ich frage mich dann manchmal, fühlen Menschen noch was? Also fühlen diese Leute noch was? Manche Leute, die so viele Themen so in der Form oberflächlich behandeln und denken, es braucht meine Geste. Fühlt ihr noch was? Weil es wirkt, als würdet ihr nichts mehr fühlen. Ich habe etwas Witziges erlebt. Ich bin nach Leipzig auf eine Jobbörse gefahren. Also so eine Messe für Bildung und Karriere. Und da waren total viele Aussteller, weil die suchen natürlich dringend Fachkräfte. Wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel. Und das heißt, viele ArbeitgeberInnen präsentieren sich da ihre Firmen. Und um Jugendliche, in dem Fall SchülerInnen, zu motivieren, sich bei ihnen zu bewerben, zu ihnen zu kommen und so weiter. Und erstmal, da waren eine ganze Menge Cops. Und seit ich mal so ein bisschen Ärger mit der Polizei hatte, nachdem ich diesen Sketch gedreht hatte, habe ich natürlich übelst Schiss gehabt, dass die mich da alle einfach auf offener Straße zusammenprügeln wollen. Aber die waren eigentlich alle ganz nett. Und dann habe ich diese Kinder, habe ich da interviewt und habe die gefragt, hey Kids, was wollt ihr denn mal werden? Was erwartet ihr vom Leben? Habt ihr Bock zu arbeiten? Und der allgemeine Tonus ist ja immer, ja, die haben alle keinen Bock mehr richtig anzupacken und so weiter. Das ist so ein Boomer-Talk. Sondern das heißt, die Kids von heute wollen alle nur noch TikTok-Dänze machen. Bing, bing, ding, 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 ding. Aber das stimmt möglicherweise nicht, weil ich habe mit den Kindern gesprochen und die haben wirklich alle, also entweder hatten die alle ein Medientraining davor, aber dann sind da so 16-jährige Kids, die so, ich möchte unbedingt in einem Betrieb mit festem Gehalt bodenständig arbeiten. Ich denke so, Kids, ich war dann derjenige, der sagt, Motherfucker, willst du nicht einfach Lambo fahren und, keine Ahnung, dabei Backflips ziehen oder willst du wirklich? Ich war dann der Instigator, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass diese Kinder so vernünftig sind. Wo ist denn der fucking Rock'n'Roll? Ich mache mir Sorgen um die Jugend, die wissen nicht mehr, wie man Spaß hat. Die waren alle so, ja, ich möchte unbedingt in die Pflege. Ich dachte, niemand will mehr in die Pflege. Und die waren so schlau und so. Einmal auf der einen Seite bin ich beruhigt. Also ich bin beruhigt. Weil es ist nicht so, wie die ganzen Boomers sagen, dass die Jugend von heute irgendwie am Sack ist. Das waren ganz, ganz toll vernünftige Kinder. Aber ich möchte derjenige sein, der denen ein bisschen Spaß zurückgibt. Ich war kurz davor, da so ein bisschen Alkohol in deren Drinks zu mischen und sagen, ein bisschen Party machen. So waren die nämlich gar nicht. Und die waren sehr vernünftig und hatten alle Bock. Ich habe mit einer 16-Jährigen geredet. Ich so, hey, was möchtest du denn mal arbeiten? Hat sie gesagt, das war so ein nettes, junges Mädchen. Und dann hat sie gesagt, sie möchte in der Jugendvollzugsanstalt, nee, in der Justizvollzugsanstalt arbeiten, in der JVA. Und ich war kurz davor bei der JVA. Ich bin da hingelaufen. Und diese JVA, also diese Leute, das waren so bullige, kernige Cops. Und ich habe mir dann auch die Einsatzfahrzeuge angeguckt, wo so Gefangene, also wirklich, also normale Verbrecher einfach so transportiert werden in einem winzigen Ding. Du arbeitest im Knast und knüppelst dann auch die Leute, wenn sie Scheiße bauen. Also es ist wirklich knallhart. Und 16-jähriges reizendes Mädchen, weirdes Wort, hat gesagt, sie möchte dann da arbeiten. Ich so, okay, warum? Ja, da kriegt man ein bodenständiges Gehalt. Okay. Die Jugend von heute ist, ich sag mal, weird. Was ist aus hinter der Turnhalle einen Jolly wegschlürfen geworden? Was ist bei Kaufland-Clown geworden? Niemand, der in der JVA Früher, ich habe noch nie geklaut, aber ich habe meine MitschülerInnen haben früher immer alle bei Kaufland geklaut, weil ich war mal auf einer Schule, die war neben so einem Kaufland und wirklich, also ich habe nicht geklaut, das ist mein Ernst, weil ich meine Mutter die das nie antun wollte, aber White Kids, also White Kids, klingt doof, aber weiße Kinder, die werden nicht so richtig verdächtig zu klauen, deshalb klauen die, glaube ich, mehr. Und die sind wirklich rübergekommen und die haben mit einem Selbstverständnis geklaut. Dieses Kaufland, by the way, neben meiner alten Schule, dieses Kaufland hat unter so vielen Dingen gelitten wegen diesen Schülern. Weil wenn eine Schule neben dem Kaufland ist, erstens wird die komplette Zeit leergeräumt. Also hier eine Müllermilch, dann Kinder Bueno. Das wurde die ganze Fruchtkracher, Hitchis, ey, die kamen immer zurück, haben das ganze Kaufland leergeräumt. Und dann ist immer, jeden Tag ist irgendjemand zur Durchsage gegangen und sagt, ich habe meinen kleinen Bruder, den Philipp, verloren, der ist ein bisschen blöd. Und dann muss ich mal so, hallo, kann der kleine Philipp bitte zur Durchsage kommen? Haha, es gibt den kleinen Philipp gar nicht. Können Sie bitte meinen Bruder Jarak ausrufen? Ich schwöre, ein Kumpel von mir ist zur Kasse am Kaufland gegangen und hat gesagt, können Sie bitte den Jarak ausrufen, ich habe den verloren. Und dann hat die gesagt, kann bitte der Jarak kommen an die Kasse? Und ihr wisst, was Jarak heißt. Und sowas ist die ganze Zeit passiert. Deshalb nie einen Kaufland neben der Schule öffnen. Aber darauf wollte ich nicht raus. Wo bin ich mit der Geschichte?
Kinder.
Ah ja, genau, die Kinder, sorry, danke. Ja. Die Kinder sind zu vernünftig. Die müssen mal wieder Spaß haben lernen. Aber was mich dann doch erleichtert hat, ist, später kam, boah, Alter, das war so krass. Dann stand ich da auf dieser Messe, Messen sind ja eh wahnsinnig hässlich, alles grau und so. Habe ich gesagt, dass wir da gedreht haben? Ich hoffe, dass ich nicht einfach so auf eine Messe gehe. Ey, als ich zu Hause in Berlin aufgewacht bin, habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Leipzig auf eine Bildungs- und Karrieremesse, wo viele Auszubildende sind, aber auch viele AusbilderInnen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie bodenständig aussehen. Es war so ein komischer Gedanke, den man manchmal hat, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich auf so handwerkliche Menschen, also auf einfach Menschen, die wirklich so einfach so gute Deutsche treffe, habe ich immer das Gefühl, ich werde nicht so richtig akzeptiert. Das hängt bestimmt irgendwo in der Kindheit. Und dann habe ich mir so eine Utility-Hose angezogen und ich habe ja immer Kicks an, ich habe ja immer Sneaker an. Aber da habe ich mir dann gedacht, nee, da ziehst du jetzt mal so richtige so Lederschuhe an. Dann habe ich mir so Lederboots angezogen, hatte so eine Utility-Hose an und ich habe am Tag davor was gedreht und da war mein Bart eh so ein bisschen verunstaltet. Dann dachte ich so, nee, heute ist der richtige Tag für einen Schnurrbart. Und dann hatte ich noch so ein Moustache. Also ich dachte mir so, ich sehe aus wie ein richtig wie Arbeiterklasse. Wie einer, der anpackt. Und dann dachte ich, das ist eine gute Idee. Und dann komme ich da an. Und dann fällt mir ein, ja klar, es ist ja eine Bildungskarriere, das heißt, das sind ja nur Kinder und ich sehe einfach aus wie ein krasser Pädophile. Mit meinem scheiß Schnurrbart und fucking Lederschuhen. Und das sind ja nur Kids. Das heißt, die haben alle Sneaker an. Und ich so mit meinem Lederschuhen, meiner Utility-Hose und meinem Schnurrbart und meinem Goldkettchen. Ich so, okay, wow. Shit. Was mich auf jeden Fall erleichtert hat an der Jugend ist, dass irgendwann kam ein Zollbeamter zu mir, der da seinen Stand hatte und hat gefragt, ja, was dreht ihr denn? Und wie sich die Kinder denn so angestellt haben in den Interviews. Und dann meinte ich, ja, die waren alle so krass vernünftig. Und dann meinte er hat wirklich noch nie an einem Tag mit so vielen Trotteln geredet. Es kamen Leute zu ihm, die sich da bewerben wollten beim Zoll, mit so riesen Armani-Cappies auf dem Kopf und meinten so, hey, ich würde gerne mal euch arbeiten, aber ich find's nicht cool, dass ihr immer die ganzen geilen gefälschten Produkte aus dem Verkehr zieht. Sagt wer zum Zoll, wenn er sich da bewerben will. Die ganzen coolen Armani. Und er hatte selber so eine fette Armani-Cap auf. Und, dass der Zollbeamte auch noch meinte, an irgendeinem Punkt stand einfach ein 14-Jähriger mit einem Bier vor ihm bei der Vorstellung. Also es ist nicht ganz verloren. Ein bisschen was Cooles haben die Kids noch. So, jetzt machen wir noch schnell eine Newsrunde und dann Also, Elon Musk immer noch am Twitter übernehmen. Twitter ist mittlerweile einfach nur noch ein dampfendes, untergehendes Schiff. Jeden Tag werden irgendwelche Dinge geändert. Es macht absolut Spaß, dabei zuzusehen. Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob ich jetzt vielleicht auch doch meinen Mastodon-Account aktiviere und dann Mastodon mit eisernem Tippfinger regiere. Wenn der Tag kommt, dass ich auf diese Alternativplattform für Twitter komme, dann ist klar, ich werde mit eiserner Hand Mastodon regieren. Und da muss man jetzt mal gucken, ob das da überhaupt die richtige Stimmung für ist. Aber ich beobachte das weiter. So, was haben wir noch gehabt? Ah ja, genau. Midterms in den USA. Kurzer Newsflash, ne? Die Welt ist nicht untergegangen. Grundsätzlich, es gibt ein Problem. Wir haben auf dieser Welt ein Problem. Und zwar, immer wenn Wahlen sind, egal in welchem Land, muss man als normale Person neuerdings damit rechnen, dass die ganze menschliche Ordnung zusammenbricht. Man muss damit rechnen, dass wir alle sterben, nach jeder Wahl. Ich habe das Gefühl, in egal welchem Land gewählt wird, ist es so, naja, gut gegen böse. Das ist natürlich einmal ein ganz schön kaputtes Narrativ, aber auf der anderen Seite ist es schon auch ein kleines bisschen wahr, weil es sind so die Werte, Komplexe, die wir haben, die sind komplett unterschiedlich mittlerweile. Ne? Die einen Leute haben diese Werte und die anderen Leute haben diese Werte. Und die sind mittlerweile so auseinandergespalten, dass jedes Mal beide Seiten das Gefühl haben müssen, die Welt geht unter, wenn ihre präferierte Partei, die präferierte Person die Wahl verliert. Und das ist richtig abgefuckt. Das ist nicht okay. Ich kann doch nicht, nur weil Wahlen in den USA sind, denken, nächsten Juni werden wir alle nicht mehr erleben. Das kann nicht sein. Aber ich werde nicht derjenige sein, der es löst. Und in diesem Sinne, wie oft drücke ich eigentlich noch den falschen Button? In diesem Sinne, das war er wieder. Der große Alama-Pyjama-Podcast. Ich hoffe, ihr seid auf dem Walk of Pride. Ich hoffe, ihr habt einfach Walk of Power. Ich bin mittlerweile, Walk of Pride habe ich nochmal überlegt. Wir nennen es ab jetzt Walk of Power, weil egal in welcher Lebenslage wir laufen, in welcher Lebenslage wir uns bewegen, wo wir Alama-Pyjamis hinlaufen, we bring the power. We bring the power. You bring the power, you bring the power, you bring the power, you bring the power, you bring the power. Und auch du, die oder der, der gerade an der Bushaltestelle von seinem One-Night-Stand nach Hause geht. I love you all. Aurel out, abonniert den Podcast, lasst eine schöne Bewertung da, grüßt eure FreundInnen von mir. Ciao.